irgendwann kurz nach dem Erntedankfest hat mich eine Bekannte auf Facebook aufgefordert, ich solle bei einer Aktion mitmachen, ein Boykott von allen Advents- und Weihnachtsverkäufen vor dem ersten Advent. Naja, ich habe mir schon gedacht, was der Hintergrund ist, nämlich, dass einfach so viel Rummel oft um nichts ist und man manchmal wirklich das Gefühl hat, dazu braucht man gar nicht in die Kirche gehen, man das Gefühl hat, naja, man kommt am Ende an Weihnachten an und das, worum es eigentlich geht und was jeder so als Ahnung in seinem Herzen hat, das ist nicht erfüllt, das ist nicht erreicht, dazu helfen Spekulatius und Co. nicht. Okay, ich habe geantwortet, wie lange geht denn täglich dieser Boykott? Bis zum Sonnenuntergang oder auch 24 Stunden? Weil so ein Lebkuchen zwischendrin ist ja auch nicht ganz schlecht. Also ich habe dann am Ende nicht mitgemacht bei diesem Boykott, aber jetzt ist ja erster Advent und jetzt können auch alle Boykottler wieder diese Lebkuchen und was es da so alles Schönes gibt, genießen. Auf alle Fälle ist es ja so, dass uns all das Schöne, all das Glänzende der Advents- und der Weihnachtszeit helfen soll, dass wir Jesus ankommen lassen in unserem Leben. Advent heißt Ankunft. Und der Sinn der Adventszeit ist, dass wir uns auf Gottes Ankunft in unserem Leben vorbereiten. Dass Jesus in unserem Herzen ankommen kann. Dass wir ihm alle Räume wieder aufmachen, die wir vielleicht auch im Verlauf eines Jahres zugesperrt haben. Wie kommen wir an diesen Punkt? Wie kommen wir in diese wirkliche Weihnachtsstimmung? Das ist eine Frage, die bewegt viele. Kürzlich musste ich in die Tulbeckstraße. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in der Tulbeckstraße in München war. Ich wusste ganz grob, das ist da irgendwo über der Theresienhöhe und dieses Gebiet ist mir autofahrtechnisch sowieso etwas suspekt, weil mit diesen Einbahnstraßen und rauf und runter, das ist mir nicht so ganz geheuer. Was habe ich gemacht? Ich habe auf Google Map nachgeguckt, weil da kann man nicht nur diese Route sich rauslassen, sondern man kann wirklich das Ziel, wo man hin will, einmal so am Schreibtisch ganz genau angucken. Das habe ich gemacht, habe es dann tatsächlich auch auf Anhieb gefunden durch dieses Gewirr oder System von Einbahnstraßen hindurch und habe sogar einen Parkplatz gefunden. Wenn unser Ziel ist, dass wir am 24.12. ankommen und uns wirklich auf Weihnachten einlassen können, dass Gott in Jesus wirklich in unserem Herz angekommen ist, dann ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir heute zu Beginn dieser Zeit einmal dieses Ziel in Augenschein nehmen und gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir eigentlich am 24.12. rauskommen? Und nichts liegt näher, als dass wir uns dann mit den Geburtsgeschichten beschäftigen, den Geschichten, wo wir alle einig sind, die Leute, die haben die richtige Weihnachtsfreude erfahren. Die Hirten auf den Fluren Bethlehems, ja, die haben doch die Weihnachtsfreude erfahren. Oder diese Sterndeuter. Das Problem ist nur, ich bin weder Hirte noch Sterndeuter. Wie kommt einer, der in die Kirche geht, der gläubig ist, wie kann bei so jemand Gott im Leben ankommen? Es ist eine große Sache, dass zu diesen Geburtsgeschichten auch Geschichten gehören, wie die, die wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, von diesem Simeon, ein Mann, der ständig in die Kirche geht, der ganz fest gläubig ist. An ihm können wir sehen, wie Gott bei ihm im Leben ankommen kann. Eine andere Geschichte ist, ich möchte euch heute Morgen einen Menschen vorstellen, der auch in Jesus Gott bei sich ankommen hat lassen. Es ist Hannah, eine Frau, und von ihr wird berichtet, und das ist im Grunde genommen die letzte Geburtsgeschichte, die uns im Neuen Testament über die Geburt Jesu erzählt wird, für die wir manchmal gar keine Zeit mehr haben, die deswegen unter den Tisch fällt. Vielleicht erledigen wir dieses Thema jetzt gleich zu Beginn der Adventszeit, dann können wir immer sagen, wir sind fertig. Also gut, ich möchte uns diese Geschichte lesen. Sie steht in Lukas 2, die Verse 36 bis 38. Da wird erzählt, also wir müssen uns die Szene vorstellen, da ist die heilige Familie, Josef, Maria, das kleine Jesuskind, dann ist der Simeon da, von dem wir vorhin gehört haben. Und jetzt wird erzählt, und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels vom Geschlecht Aser, die war hochbetagt und hatte gelebt 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Jungfrauenschaft und war nun eine Witwe bei 84 Jahren. Die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Ich habe dazu eine Folie gemacht. Vielleicht wollt ihr die auflegen. Es war ein Wunsch von manchen, dass sie einfach den Bibeltext auch nochmal vor sich haben. Wenn ihr dann weitergeht, das schafft ihr. Die nächste Folie bringt dann den Text. Kann man das nochmal auf sich wirken lassen, wenn man möchte. Was möchte die Bibel mit diesem Text, mit dieser Geschichte sagen? Die Bibel möchte uns mit dieser Hanna zeigen, wie die Haltung von gläubigen Menschen beschaffen sein sollte, dass Gott in Jesus bei ihnen ankommen kann. Was zeichnet Hanna aus? Das Erste, was Hanna auszeichnet, das Erste, was ich bei Hanna beobachte, ist, da steht geschrieben, Hanna kam nimmer mehr vom Tempel. Hanna wich nicht vom Tempel. Was ist das für ein Mensch, der nicht mehr aus der Kirche herauskommt? Da kommen ja so Dinge in den Sinn, was weiß ich, wie der Münchner im Himmel, der den ganzen Tag Halleluja singen muss. Ja, das ist das. Was ist das für ein Mensch, der ständig nur noch in Gottes Haus ist, nur noch um Gott herum ist? Was bedeutet das? Es bedeutet als Erstes für mich Dankbarkeit. Tempel, der Tempel ist der Ort der Dankbarkeit. Wer sich in der Bibel etwas auskennt, der weiß, dass es schon einmal von einer Hanna handelt in der Bibel. Nämlich in der frühen Zeit wird von einer Hanna erzählt, deren Ehe kinderlos bleibt. Sie wünscht sich so sehr Kinder. Und dann bittet sie Gott, dass er ihr Kinder schenkt. Und an einem Tag wird sie schwanger. Und dann kommt ein Sohn auf die Welt. Und die Frau ist so glücklich, dass sie, nachdem sie kann, nachdem das Kinderpaar aus dem Gröbsten draußen ist, kommt sie in den Tempel und dankt Gott von ganzem Herzen. Da ist ein ganzer Psalm abgedruckt, wie sie auf die Rettung aus ihrer Not Gott antwortet. Das Erste, was wir an Hanna beobachten, wenn er erzählt wird, sie wich nicht vom Tempel, ist Dankbarkeit, eine abgrundtiefe Dankbarkeit. Aber was ist Dankbarkeit eigentlich? Was ist Dankbarkeit? Dankbarkeit ist positives Erinnern. Wenn wir fragen, was Dankbarkeit bedeutet, dann können wir tatsächlich einmal in den Psalmen nachlesen. In den Psalmen der Bibel sind viele Gebete von Gläubigen aufgeschrieben, die im Tempel waren und Gott gedankt haben. Wenn wir diese Psalmen angucken, dann merken wir, es ist ein positives Erinnern. Da ist ein Mensch, der irgendwie etwas Schweres erlebt hat, der Gott gebeten hat, dass er ihm hilft. Und jetzt ist die Hilfe eingetreten und dann kommt er in den Tempel und erinnert sich vor Gott über seine Not, wie er ausweglos in einer Situation war, wie er nur noch Nacht gesehen hat und wie er plötzlich als letzten Halm, an den er sich klammerte, Gott ergriffen hat, Gottes Hand, dann darum gebeten hat, dass Gott diese Not wendet. Gott hat diese Not gewendet und dann ist er überglücklich und preist und lobt Gott. Und viele solche Gebete gehen am Ende so aus, dass es dann am Ende heißt, nach dieser Erinnerung, was Gott getan hat, Herr mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Also, das, was wir an Hanna als allererstes beobachten, das ist einfach, dass sie ein dankbarer Mensch war. Von Jesus wird einmal erzählt in den Evangelien, dass er aussätzigen Leuten begegnet ist. 10 Stück. Müssen wir uns vielleicht vorstellen, wie heute jemand, der eine ansteckende, schwierige Krankheit hat, die ihn ins Abseits bringt. Die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Mensch, Jesus, mach uns gesund. Jesus hat gesagt, also gut, ich möchte euch gesund machen. Jesus hat sie gesund gemacht. Dann mussten sie aufs Gesundheitsamt, was damals das Gesundheitsamt war, dass sie eben den Stempel kriegen, dass sie tatsächlich geheilt sind. Das waren damals die Priester, heute ist es bei uns da oben in der Straße, nicht weit von hier, aber sie haben ihren Zettel gekriegt. Und dann wird erzählt, von den 10 Leuten sind 9 in ihren Alltag zurück und einer hat den Umweg gemacht über den Tempel, hat Gott gedankt. Und die Geschichte will uns im Grunde genommen deutlich machen, du sollst danken. Du sollst eine Haltung über das Leben gewinnen, wo du immer wieder Punkte hast, wo du dich erinnerst, was Gott Gutes und Großes in deinem Leben gemacht hat. Das ist ganz wichtig. Ich habe vor etlichen Jahren meine persönliche Andachtszeit umgestellt und habe begonnen, dass ich angefangen habe, bevor ich Gott um Dinge gebeten habe, einfach zurückzuschauen, was ist gestern, was ist vorgestern, was ist die letzten Tage aus dem geworden, worum ich Gott gebeten habe. Ich habe das gemacht, weil ich das irgendwo gehört habe. Ich hätte nie gedacht, wie diese kleine Korrektur meiner Andachtszeit mein ganzes Leben verändert. Es gibt ein Lied, das heißt, vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Manche kennen es. Da kommt eine kleine Zeile vor. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Das habe ich gemerkt. Das habe ich erlebt. So oft bin ich berührt am Morgen, wenn ich zurückblicke und merke, Gott hat tatsächlich mein Gebet erhört. Ich habe viele Jahre vorher, bin ich einfach immer von einer Bitte zur anderen gegangen. Habe keine Zeit der positiven Reflexion gehabt. Was ich mit sagen möchte ist, ein dankbares Wesen, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Jesus glauben, dass Dankbarkeit für uns gut ist. Warum soll das sein? Nicht, weil Gott es mit seinem Ego notwendig hat, dass wir ihm danken, sondern für uns selber, weil wir gesünder werden dadurch. Es ist hochinteressant, wenn ihr mal über Dankbarkeit googelt, mal guckt, was da erzählt wird. Heute gibt es viele wissenschaftliche Untersuchungen, die im Grunde genommen belegen, dass dankbare Menschen gesünder sind, dass dankbare Menschen glücklicher sind, dass dankbare Menschen mehr Energie haben. Also, das heißt, wenn wir dankbar sind, dient es zuallererst uns selber. Wie komme ich in echte Weihnachtsstimmung? Das Erste, was wir lesen, ist Dankbarkeit. Wenn ich dann weiterlese in unserer Geschichte von der Hanna, dann heißt es da, Hanna diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das ist auch so etwas, wo dazu beitragen könnte, dass sie einem zunächst einmal vielleicht eher unsympathisch wird. Ja, diente Gott im Tempel Tag und Nacht. Spätestens da denkt man vollends an den Münchner im Himmel, der den ganzen Tag Halleluja singen muss mit seiner Harfe. Aber wir wissen alle, dass die Bibel dienen ganz anders definiert. Gottesdienst, Gott dienen, hat in der Bibel gar nichts zu tun mit einer Lobhudelei vor Gott, dass wir da beten, irgendwo in der Kirche oder zu Hause oder so. Gottesdienst ist in der Bibel eine Gleichung, die heißt, Gottesdienst ist Dienst für den Menschen. So rum wird ein Schuh draus. Die Bibel, die Propheten werden nicht müde, dort, wo eben Christen oder gläubige Menschen aus irgendwelchen Gründen abgerutscht sind in eine Haltung, dass sie tatsächlich meinen, christliches Leben sehe so aus wie der Münchner im Himmel, dass man bloß noch in einer Abgeschlossenheit, in einer Abgeschiedenheit, wo man Gott für sich hat, nur noch Halleluja singt. Da sagt die Bibel ganz deutlich, sagt Gott ganz deutlich, tut weg von mir das Geblärr eurer Lieder. Ich kann das nicht mehr hören. Ich möchte aber, dass Gerechtigkeit und Recht und Liebe und Barmherzigkeit euer Miteinander regiert. Das ist der richtige Gottesdienst. Also, für die Bibel ist Gottesdienst, dass wir dort, wo wir leben, im Sinn Gottes unterwegs sind, barmherzig, liebevoll, freundlich. Die Bibel mahnt zu einer Moral, Bedürftigen zu helfen und notwendigenfalls unser Leben für andere zu opfern, einzusetzen für das Wohl der anderen. Von Jesus wird die Geschichte erzählt, wie sie einmal beieinander waren an einem Abend. Da gab es halt auch Aufgaben, die keiner gern machen wollte. Am Ende hat Jesus den Schurz umgezogen, hat die Füße gewaschen. Und dann sagt er am Ende, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Das heißt, Jesus gibt uns auf zu dienen. Einander zu dienen, einander Gutes zu tun. Warum? Auch hier ist es wieder so, dass uns mittlerweile die Wissenschaft es uns tatsächlich ausrechenbar macht. Gute Taten dienen nicht dem Empfänger oder nicht nur dem Empfänger, sondern vor allem dem Spender. In den Adventstagen kommt am 6. Dezember der Nikolaus. Ja, dieser Nikolaus, natürlich, dieser Bischof hat irgendwann einmal den Leuten Gutes getan. Es hat sicherlich diesen Empfängern gut getan, dass sie ein paar Schuhe bekommen haben oder irgendwas. Aber vor allem, noch bevor es den Leuten gut getan hat, was glaubt ihr, wie sehr es diesen Mann aufgebaut hat? Wie sehr es ihm gut getan hat, einfach wie es ihn glücklich gemacht hat, anderen helfen zu können. Oder Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, hat ja so ein Motto geprägt. Jeden Tag eine gute Tat. Also ist es auf eurem Zettel drauf, auf dem Zettel bestimmt, aber wir können uns mal wieder daran erinnern. Jeden Tag eine gute Tat, das ist das Motto von dem Robert Baden-Powell. Was wollte er mit erreichen? Was war die Intention von diesem Mann? Bestimmt keine Werkgerechtigkeit, dass er am Ende im Himmel bei Gott ankommt und kann Gott sagen, ich habe jeden Tag eine gute Tat getan, jetzt musst du mich hineinlassen in den Himmel. Das geht überhaupt nicht. Es geht um das, dass dieser Mann begriffen hat, dort, wo ich anderen Gutes tue, verändert es mich. Es tut mir gut. Es ist eine therapeutische Maßnahme an mir. Es ist der Weg zum Glück, den Jesus einmal so ausdrückt. Jesus sagt, wer sein Leben versucht zu erhalten, der wird es verlieren. Das tun wir oft. Wir versuchen unser Leben krampfhaft festzuhalten, zu verteidigen, dass wir nichts hergeben, dass wir nichts weitergeben. Wir geizen mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Geld. Wir wollen es festhalten, festklammern. Und Jesus sagt, wer in dieser Haltung durchs Leben geht, der wird sein Leben verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Du wirst glücklich werden, wenn du austeilst. Diese Wahrheit steckt dahinter, dass Robert Baden-Powell das zum Grundsatz der Pfadfinderbewegung gemacht hat. Vergangenen Sonntag war ich draußen gestanden zum Verabschieden. Stand ein Stück weiter eine Kindergottesdienstmitarbeiterin. Kommt ein kleines Mädchen auf die Mitarbeiterin zu und sagt ganz traurig, ich habe mein Opfer vergessen und hätte so gern etwas geopfert. Das war unglaublich. Da hat man eine Trauer gespürt, dass dieses Kind nichts opfern konnte. Und auf der anderen Seite, im Umkehrschluss natürlich, ein Glück, etwas herzugeben. Ich habe schon gehört, dass Leute sich in der Gemeinde gesagt haben, naja, ich will das ganz akkurat machen. Ich tue sonntags nichts reinwerfen, sondern ich tue das alles überweisen in einem Ding. Das kann man so machen. Ich glaube, man bescheißt sich um viel Glück in seinem Leben. Ja, der Punkt ist ja, wenn ich denke, ich regle das einmal und dann macht es immer die Bank, dann habe ich im Grunde genommen meine Pflicht mit Gott erledigt. Da ist das Ding vorbei. So kannst du denken. Okay, wenn du glücklich wirst, ich glaube, es ist nicht klug. Klüger ist, wenn du tatsächlich jeden Sonntag noch einmal eine Herausforderung sein lässt, etwas zu geben. Mal vielleicht mehr, mal vielleicht weniger. Vielleicht hast du einen gleichmäßigen Betrag. Mal mehr, mal weniger. Aber auch dein Geben bleibt eine dynamische Sache. Ist eine Sache, wo immer wieder ein Update passiert zwischen dir und Gott. Wir können die Sache Gottes, die Sache der Barmherzigkeit, nicht ein für alle Mal lösen, dann sind wir diese Pflicht los und dann kann es losgehen mit dem Leben. So ist es nicht gemeint. Auf diesem Weg wirst du nicht glücklich. Es könnte eine geistliche Übung sein. Es ist eine geistliche Übung, jeden Sonntag eine kleine Kollekte einzulegen. Für dich selber, weil es ein Stück dich glücklicher machen kann. Lass dich mal darauf ein. Okay, das Dritte, was mir bei der Hanna auffällt, ist diese Freude über das Glück dieser Familie. Wir müssen es uns nochmal vorstellen, da steht der Josef und steht die Maria mit dem kleinen Kind und überglücklich, die strahlen. Und jetzt kommt diese Hanna dazu und sie freut sich. Und das finde ich unnormal bei ihrer Lebensgeschichte. Wir erfahren von der Hanna, Hanna war hochbetagt und hatte 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Hochzeit gelebt. Und jetzt war sie eine Witwe, 84 Jahre lang. Viele, die ein schweres Schicksal irgendwann einmal in ihrem Leben erleiden, verschließen sich dem Leben, werden reserviert, werden vorsichtig, manche werden aggressiv, manche werden ablehnend. Sie verschließen sich jeder Freude. Wenn sie dann so ein Glück sehen, dann kommt vor ihrem inneren Schirm alles, was sie versäumt haben scheinbar. Und dann geht ein Schalter um und dann werden sie ganz missmutig. Und sie werden ganz schweigsam in sich gekehrt. Mitfreude mit dem Glück von anderen ist nur möglich, weil Hanna Gott und der Welt ihr Leben vergeben hat. Weil sie versöhnt ist mit Gott und der Welt. Weil sie vergeben hat. Weil all das, was in ihrem Leben schief lief, stellt euch das mal vor, ihr Mann ist so früh gestorben oder ist davongegangen oder irgendwas war in diesem Leben. Da gab es bestimmt x Leute, die sich darauf einen Reim gemacht haben, die was Blödes gesagt haben und das sie tief verletzt hat. Und vielleicht ihr ganzes und stark geprägt hat. Und wie viele Leute gibt es, die irgendwann mal eine tiefe Verletzung von anderen Personen erfahren haben und deren ganzes Leben ab diesem Punkt nur noch beherrscht wird von dieser Verletzung. Es ist grauenhaft, was da passiert. Und die können sich nicht mitfreuen. Dass Hanna sich freuen konnte, war, weil sie vergeben hat. Was ist Vergebung? Was bedeutet Vergeben? Vergeben bedeutet als allererstes, dass du dich mit einer Verletzung auseinandersetzt. Mit einer Verletzung, die dir andere Menschen vielleicht angetan haben, mit einer Verletzung, die dir das Leben angetan hat. Oft kommen wir nicht weiter und merken auch, dass wir die Verletzungen, das, was uns angetan worden ist, können wir oft nicht personalisieren. Es sind manchmal einfach Geschehnisse, die schwierig in unser Leben hineinwirken. Ein erster Schritt ist, dass ich mich auseinandersetze und nicht das nur verdränge, wegschiebe, nur in den Untergrund schiebe, sondern dass ich es tatsächlich anschaue. Wann haben wir dann vergeben? Wann haben wir vergeben? Vergeben haben wir, wenn unser Denken sich langsam ändert und ich dem anderen, der mir quer kam, nicht mehr Böses wünsche, nicht mehr Rache empfinde, ihn nicht mehr nur meiden möchte, sondern wenn ich plötzlich in ein anderes Denken hineinkomme. Wenn ich beginne, den Wunsch zu haben, in der Beziehung mit dem anderen wieder etwas wachsen zu lassen. Wenn ich plötzlich den anderen wieder segnen kann. Wenn ich den Wunsch habe, Gutes dem anderen zu tun, obwohl er mir quer kam. Warum sollen wir vergeben? Vergeben, das ist genau wie bei all den anderen Punkten auch. Vergeben sollen wir nicht wegen dem anderen, sondern wegen mir selber. Du stellst dir selber den Fuß, wenn du nicht vergibst. Es gibt ein ganz interessantes Sprichwort, das lautet, Unversöhnlichkeit oder Nachtragen oder Ärger ist wie wenn jemand eine glühende Kohle in der Hand hält, um nach einem anderen zu werfen. Das, was du tust, ist, dass du dir selber die Finger verbrennst. Ja? Jemand etwas nachtragen, jemand nicht vergeben, ist wie wenn du eine glühende Kohle festhältst, um sie nach jemand zu werfen. Du verbrennst dir selber die Finger. Vergeben ist wichtig, dass es dir gut geht, dass du glücklich wirst. Wie sollen wir vergeben? Ich denke, der beste Weg zu vergeben ist, dass du dir überlegst, wo dir vergeben worden ist. Das ist eine geistliche Übung. Jesus fordert uns dazu auf. Wir haben im Herbst mit den Gleichnissen das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht gehört. Da ist einem Menschen sehr viel Schuld vergeben worden. Und er hat Schwierigkeiten gehabt, einem anderen etwas zu vergeben. Da ging es um eine Kleinigkeit. Vielleicht sagst du, ja, ich bin doch eine reine Weste. Was soll ich jemand anderem vergeben? Da sagt Jesus, lüg dir nicht selber in die Tasche. Er sagt, wie oft sehen wir den Splitter im Auge des anderen? Kommen wir her und sagen, komm her, du hast hier ein Problem in deinem Leben. Ich will dir helfen, das in Ordnung zu bringen. Dann fummelt man da rum und übersieht ganz den Balken, den man im eigenen Auge hat. Auch hier ist es so, dass uns die moderne Wissenschaft wieder deutlich macht, wie sehr wir alle, jeder Mensch, ein schwarzes Feld hat, wo er nicht sieht, was zu seiner Persönlichkeit gehört. Jeder hat so einen schwarzen Punkt in seinem Leben. Jeder ist auf die Vergebung anderer und auf die Vergebung Gottes angewiesen. Dass Gott zu unserem Leben sagt, ja, es ist gut. Auch mit deinem Leben kann noch einmal etwas Gutes werden. Das sollen wir begreifen. Und wenn wir das begriffen haben, dann kann ich doch auch einem anderen vergeben. Wie komme ich in echte Weihnachtsstimmung? Vielleicht ist das wichtigste Mittel, dass ich lerne zu vergeben. Die Hanna, von der wird berichtet am Ende, dass sie tatsächlich Gott in Jesus in ihrem Leben hat ankommen lassen. Das heißt da, so stellen wir uns nochmal vor, die heilige Familie, überglücklich über den Sprössling und der Simeon. Und dann kommt die Hanna dazu und dann heißt es, diese Hanna trat auch hinzu und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Bei der Hanna ist Gott tatsächlich angekommen, da ist es Weihnachten geworden. Der Weg ist Dankbarkeit, Dienen und Vergeben. Ich glaube, Vergeben ist das Wichtigste. Wir kennen alle die Geschichte von Josef. Josef, der in Ägypten war, der auch viel Dreck am Stecken gehabt hat. Wie sie die Brüder ihn in den Brunnen geworfen haben. Wie er dann auf einem Weg von vielen Aufs und Abs weitergekommen ist. Und irgendwann sich tatsächlich etabliert hat. Der Mann hat viel erlebt. Der ist sehr in seinem Charakter, sag ich mal, von Gott in eine Schule genommen worden. Und irgendwann begegnet er wieder seinen Brüdern, seinem Vater. Dann wird erzählt, dass sie sich unsicher waren. Rechnet er jetzt mit uns ab? Und dann sagt er, Josef, braucht keine Angst haben, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Und stellt euch einmal vor, ihr würdet dieses Jahr am 24. so ankommen, dass in all den Punkten, wo ihr noch in eurem Herzen, in eurem Wesen Zimmer und Räume habt, die ihr verschlossen habt vor Gott, wo ihr seine Vergebung nicht reinlasst, wo ihr sagt, da möchte ich aber noch mit diesem oder jenem abrechnen. Wenn es euch dämmert und ihr sagen könntet, im Gedanken, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Da wird es für euch Weihnachten. Und ich muss andersrum sagen, du kannst nicht Christ sein, wenn du nicht in dieser Radikalität vergibst. Zum Christsein gehört Vergebung. Du verpasst den Sinn des Lebens, wenn du nicht vergibst. Nicht deswegen, weil Gott dann eine Liste hat und sagen kann, okay, der Mensch 5.391 hat jetzt vergeben, sondern weil es dir gut tut, weil du leichter lebst, weil du glücklich wirst. Dankbarkeit, Dienen und Vergebung sind Schritte, um die große Freude zu erfahren, die Gott uns in Jesus an Weihnachten geben möchte. Ihr werdet nachher am Ausgang ein Blatt vorfinden. Es heißt, dem Geheimnis von Weihnachten auf der Spur. Drei persönliche Schritte auf einer Reise ins Land des Glaubens. Sieht so ähnlich aus wie euer Programm, ist aber innen etwas anders. Da ist auf der ersten Seite mein Dankbarkeitstagebuch. Ihr könntet euch ja in den Tagen, die jetzt dann kommen, jede Woche eine Viertelstunde Zeit nehmen und notieren, für was ihr dankbar seid. Und dann ist ein guter Tatenbericht, so, also für Nikoläuse. Könntet ihr vielleicht jede Woche schreiben, wem ihr was Gutes getan habt. Und hinten drauf ist ein Vergebungscheck. Wie weißt du, dass du jemand vergeben hast? Ich glaube, das wird euch verändern. Das wird uns verändern, wenn wir uns auf diesen Weg begeben. Wir werden an Weihnachten ankommen und glücklich sein, Gott ins Gesicht sehen können, uns freuen können, dass er uns in Jesus begegnet. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir danken, dass du unsere Sehnsucht stillen kannst. Herr, du siehst, was jeder von uns braucht, wonach sich jeder sehnt. Du kennst die Zimmer in unserem Lebensgebäude, die zu sind und wo wir doch im Grunde genommen wissen, dass es gut wäre, sie würden aufgehen. Und ich möchte dich bitten, dass du in dieser Advents- und Weihnachtszeit bei uns ganz persönlich ankommst. Herr, möchte ich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass wir den Mut haben, uns dir zu öffnen, dass wir den Mut haben, solche Handlungsweisen zu ergreifen, die uns dir näher bringen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir begreifen, dass wir in dem ja etwas Gutes uns selber tun, dass es ein Weg ist, selber glücklich zu werden. So schenke uns Gnade, dass wir dankbare Menschen werden. Schenke uns Gnade, dass wir dienen können. Schenke uns Gnade, dass wir vergeben können. Amen.